Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Mit dem Wochenspruch aus Lukas 12, Vers 48b begrüßen die Kirchräte zu diesem Abendmahlsgottesdienst, den Pastorin Eva Maria leitet und Lore Wottel die Orgel spielt. Die Türkollekte ist heute für die Hobbit-Beratungsstelle in Nordhorn. Am Samstag, den 19.8., findet um 8.30 Uhr der Einschulungsgottesdienst mit Pastorin Flanke und Team in der Grundschule statt. Der reformierte Frauenkreis trifft sich am Donnerstag um 13.45 Uhr zur Halbtagsfahrt an der Kirche. Für alle Kinder, die heute nicht am Abendmahl teilnehmen, wird wie gewohnt Kindergottesdienst angeboten. Nächsten Sonntag laden wir zum Gottesdienst in der reformierten Kirche ein. Es predigt dann Pastorin Franke, zeitgleich ist Kindergottesdienst. Die Kollekte ist dann für Osteuropa bestimmt. Nun wünschen wir uns alle, klein und groß, und die den Gottesdienst am Bildschirm verfolgen, einen gesegneten Gottesdienst.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Ich darf noch kurz darauf hinweisen, die Zeit, an dem der Einschulungsgottesdienst stattfindet, ist 9.30 Uhr. Aber man hat mir vom Vorbereitungsteam gesagt, dass Eltern und Kinder, Geschwisterkinder von den Erstklässlern eingeladen sind, aber dass eben Großeltern auch schon ausgeladen sind, weil es sonst zu eng wird in der Aula. Also wenn ihr am Samstagvormittag um 9:30 Uhr an uns denkt, schließt uns in euer Gebet ein und die Erstklässler, aber die Teilnahme ist beschränkt. Nur das als Hinweis. Herzlich willkommen noch einmal zu diesem Gottesdienst am 10. Sonntag nach Trinitatis, der in den evangelischen Kirchen als Israel-Sonntag begangen wird, als ein Sonntag, an dem wir nachdenken über Verhältnis von Kirche und Synagoge, von Israel, Gottes Volk und uns. Das wollen wir heute auch in diesem Gottesdienst tun, diesen Gottesdienst als Israel-Sonntag begehen. Wir wollen uns sammeln im stillen Gebet. In den Psalmen lesen wir: Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, das er zum Erbe erwählt hat. Siehe, des Herrn Auge achtet auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Darum bekennen wir, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Amen. Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns als Eingangslied singen den Psalm 122 A in der Fassung A, dort die Strophen 1 bis 3. Musik. Lasst uns beten. Herr, dein Weg mit den Menschen, die du liebst, ist uns oft nicht begreiflich, weil er manchmal so dunkel, so schwer ist. Wir bitten dich, lass uns von deinem Volk Israel lernen, auch dann an dir festzuhalten, wenn wir dich nicht verstehen, auch dann deinen Namen zu heiligen, wenn es uns wehtut, auch dann auf dich zu hoffen, wenn wir keine Hoffnung mehr haben. Und lass uns wie Israel erfahren, dass deine Treue neue Zukunft weist. Amen. Gott sagt seinem Volk und uns seine Gnade zu mit den Worten des Propheten Jesaja aus Kapitel 54, Vers 10. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Amen. Wir hören als Weisung aus dem Buch des Propheten Jeremia, aus dem 7. Kapitel, die Verse 1 bis 7.
Dieses Wort kam vom Herrn zu Jeremia. Stell dich in das Tor am Haus des Herrn und verkündige dort diese Botschaft. Hört das Wort des Herrn, ihr alle aus Juda, ihr, die ihr gerade durch diese Tore geht, um den Herrn anzubeten. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Ändert euer Verhalten und tut Gutes, dann lasse ich euch an diesem Ort wohnen. Verlasst euch nicht auf das verlogene Gerede. Der Tempel des Herrn ist doch hier. Der Tempel des Herrn wird uns schützen. Ja, hier ist der Tempel des Herrn. Nein, es ist ganz anders. Ihr müsst euer Verhalten ändern und Gutes tun. Bei euch soll es gerecht zugehen. Unterdrückt nicht Fremde, Waisen und Witwen. Vergießt nicht unschuldiges Blut an diesem Ort und läuft nicht anderen Göttern nach. Denn das wäre euer Untergang. Dann werde ich euch an diesem Ort wohnen lassen. Ihr werdet in dem Land bleiben, das ich euren Vorfahren gegeben habe, für immer und ewig.
Liebe Gemeinde, lasst uns auf die Weisung antworten mit Lied 290, die Verse 1, die Strophen 1, 2 und 7.
Thank you.
Lasst uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du schaffst das Wollen und Vollbringen des Guten in uns. Du beschenkst alle, die deinen Namen ehren, mit Heil und Gnade. Wir bitten dich, lass uns deine Barmherzigkeit bekommen, dass wir dein Wort von Herzen lieben und alles, was du uns darin gebietest, durch deine Kraft vollbringen. Schenke uns immer wieder neu deinen Heiligen Geist, dass er uns den Sinn deines Wortes erkennen lässt. Amen. Wir hören als Schriftlesung aus dem Brief des Apostel Paulus an die Römer aus dem 11. Kapitel die Verse 25 bis 32.
Brüder und Schwestern, ich will euch über folgendes Geheimnis nicht in Unkenntnis lassen. Denn ihr sollt euch nicht selbst einen Reim auf die Sache machen. Tatsächlich hat Gott dafür gesorgt, dass sich ein Teil von Israel vor ihm verschließt. Das soll aber nur so lange dauern, bis alle Völker sich ihm zugewandt haben. Und auf diese Weise wird schließlich ganz Israel gerettet werden. In der Heiligen Schrift heißt es ja auch, vom Zion her wird der Retter kommen und alle Gottlosigkeit von Jakob nehmen. Das ist der Bund, den ich, der Herr, mit ihnen geschlossen habe. Er wird erfüllt, wenn ich ihre Sünden von ihnen nehme. Betrachtet man es von der guten Nachricht her, dann sind die Gottesfeinde geworden. Und das kommt euch zugute. Betrachtet man es aber von daher, dass Gott sie ja gewählt hat, dann bleiben sie von Gott geliebt. Es waren ja ihre Vorfahren, die er einst erwählt hat. Denn was Gott aus Gnade geschenkt hat, das nimmt er nicht zurück. Und wen er einmal berufen hat, der bleibt es. Früher habt ihr Völker Gott nicht gehorcht. Aber weil die Juden ungehorsam waren, hat Gott jetzt euch sein Erbarmen geschenkt. Genauso gehorchen sie jetzt Gott nicht, weil er euch sein Erbarmen geschenkt hat. Dadurch werden künftig auch sie sein Erbarmen finden. Denn Gott hat alle im Ungehorsam festgehalten, weil er allen sein Erbarmen schenken will.
Lasst uns singen das Lied 409, die Strophen 1 bis 8. Liebe Gemeinde, beim Eingangspsalm 122 haben wir über die Stadt Jerusalem gesungen. Nun hören wir, wie Jesus sich der Stadt Jerusalem nähert und was er dort erlebt hat. Wir hören als Predigtext aus Lukas 19 die Verse 41 bis 48. Als Jesus sich der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie. Wenn doch auch du heute erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Aber jetzt ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine schlimme Zeit über dich hereinbrechen. Deine Feinde werden einen Wall aus spitzen Pfählen rings um dich errichten. Sie werden dich umzingeln, zingeln und von allen Seiten einschließen. Dich und deine Bewohner werden sie restlos vernichten, keinen Stein werden sie auf dem anderen lassen, weil du den Tag nicht erkannt hast, an dem Gott dir zu Hilfe gekommen ist. In Jerusalem ging Jesus in den Tempel. Er fing an, die Leute hinauszujagen, die im Tempel etwas verkauften. Er sagte zu ihnen: In der Heiligen Schrift steht, mein Haus soll ein Gebetshaus sein, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Jesus war jeden Tag im Tempel und lehrte, aber die führenden Priester, die Schriftgelehrten und auch die Ratsältesten des Volkes suchten nach einer Möglichkeit, ihn umzubringen. Doch sie wussten nicht, wie sie vorgehen sollten. Denn das Volk war die ganze Zeit bei ihm und hörte ihm aufmerksam zu. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus vor bzw. in Jerusalem, in dieser Stadt, die heilige Stadt der drei großen Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam ist. Zwei Szenen vor bzw. in Jerusalem berichtet uns unser heutiger Predigttext und dann noch einen Abschnitt, wo uns erzählt wird, was Jesus so jeden Tag in Jerusalem tut. Die ersten beiden Szenen, die uns unser Predigttext beschreibt, in denen werden jeweils starke Gefühle zum Ausdruck gebracht. Starke Gefühle Jesu Christi werden uns berichtet. Starke Gefühle bei dem, der uns doch oft als die Ausgeglichenheit in Person erscheint, der sonst auch in dramatischen Situationen ziemlich cool zu bleiben scheint. Am Totenbett des Jünglings aus Nain, angesichts der Trauer der Familie, der Mutter, sagt er: Bleibt cool, ich helfe euch. Welches Gefühl übermannt Jesus in der ersten Szene? Es ist das Gefühl des Mitleids. Jesus weint. Das ganze Neue Testament erzählt nur zweimal, dass Jesus weint. Und wenn er jetzt da weint, dann begreifen wir, da muss wirklich etwas passiert sein, was ihn zutiefst erschüttert. Denn was ist es, was uns Menschen dazu bringt, zu weinen? Ja, manchmal auch Tränen der Freude, aber wenn wir in Tränen ausbrechen, dann ist das doch ein Zeichen der Hilflosigkeit. Wir weinen, wenn etwas geschehen ist, das uns wehtut und wir können nichts dagegen tun. Wir weinen, wenn wir aufgeben müssen, etwas zu ändern, wenn wir aufgeben müssen und uns mit schmerzlichen Tatsachen abfinden müssen. Jesus weint. Und das, obwohl er doch einer ist, der die Macht und die Autorität hat, Dinge zu ändern. Als Sohn Gottes verfügt über die Kräfte des Himmels, Stürme zu stillen und Tote wieder lebendig zu machen. Siehe, Jüngling von Nein. Er konnte Krankheiten heilen und Dämonen austreiben. Jesus war stark wie kein anderer. Aber jetzt, vor Jerusalem, als er auf die Stadt blickt, weint er. Etwas berührt ihn so stark, dass er, der normalerweise nicht weint, plötzlich den Tränen freien Lauf lässt. Wie gesagt, zweimal berichtet das Neue Testament, liebe Gemeinde, dass Jesus weint. Was hat da jemals so einen großen Eindruck auf ihn gemacht, dass er die Tränen nicht zurückhalten konnte? Das erste Mal, das eine Mal, von wo uns berichtet wird, dass Jesus weint, ist, als sein Freund Lazarus stirbt. Jesus sieht, wie verzweifelt die beiden Schwestern Maria und Martha sind, dass sie von der Trauer überwältigt sind. Jesus sieht, wie unerbittlich der Tod die Menschen voneinander trennt. Er sieht die Verzweiflung, in der die Überlebenden zurückbleiben. Gottes Sohn weint aus echtem Mitgefühl mit den Leidenden. Und das andere Mal, von dem uns berichtet wird, dass Jesus weint, das ist eben, als er da steht, hoch oben auf dem Ölberg mit Blick auf ganz Jerusalem. Er steht da und blickt auf die Stadt, die er liebt. Ist er doch dort im Tempel beschnitten worden? Ist er doch dort als 12-Jähriger schon gewesen und hat gesagt, das ist das Haus meines Vaters? Er liebt die Stadt Jerusalem, weil in ihr eben das Haus seines himmlischen Vaters steht. Und da steht er und sieht auf das Volk, zu dem er gehört, zu dem er zuerst gesandt ist. Aber er weint eben, weil sie ihn nicht annehmen, als denjenigen, der gekommen ist, um ihnen zu helfen und beizustehen. Sie wollen keine Hilfe von ihm. Sie sind verschlossen und skeptisch ihm gegenüber. Wenn Gott ihnen helfen würde, könnte das unmöglich durch eine Person wie Jesus geschehen, meinen sie. Ja, sie versuchen ihn auch, so berichtet dann das Ende unseres Predigttextes, sogar umzubringen. Er ist ihnen nicht überzeugend genug, nicht theologisch korrekt, nicht anerkannt. Sie wissen selber nicht, was ihnen zum Frieden dient, sagt Jesus. Und so weiter wie die Stadt Jerusalem, die große Stadt, die Stadt Gottes, wollte es Gottes ausgestreckte Hand nicht annehmen. Das erste Mal, dass Jesus weint, liebe Gemeinde, ist es deswegen, weil er die Verzweiflung der Menschen über einen Verlust sieht. Seine Liebe zu den Menschen ging dann so weit, dass es ihn tief traf, wenn sie in Trauer waren und Tod, Leid und Schmerz ohnmächtig gegenüberstanden. Und das zweite Mal weint Jesus, als er eine ganze Stadt, ein ganzes Volk sieht, das ihn nicht annehmen will als den von Gott gesandten Retter. Aber er sieht voraus, wie die Stadt Jerusalem von den Römern erobert und zerstört werden wird. Er ahnt, dass auch dir es etwas geschehen wird, das Trauer und Leid, Schmerz und Verlust bringt. Jesus weint über das schmerzliche Verlieren der Menschen, dass sie Gottes Liebe nicht annehmen. Der erste Szene unseres Predigttextes, Jesus weint über Jerusalem, dokumentiert also das tief empfundene Mitleid mit allen Menschen, weil sie die Liebe nicht annehmen können und wollen, die Gott ihnen schenkt. Kommen wir zur zweiten Szene in unserem Predigttext, liebe Gemeinde. Jesus ist in Jerusalem und er geht in den Tempel. Auch in dieser zweiten Szene im Tempel erfasst Jesus ein Gefühl, das letztlich doch auch in der tiefen Liebe Gottes, in der tiefen Liebe des Sohnes Gottes zu den Menschen wurzeln. Jesus wird echt wütend. Jesus geht in den Tempelplatz, Der Tempel von Jerusalem war eines der schönsten Gebäude in der gesamten Mittelmeerregion. Tausende von Pilgern strömten nach Jerusalem, um den Tempel zu besuchen. Es war ein lebhaftes Kommen und Gehen im Tempelbezirk. Höchste religiöse Betriebsamkeit, von der man heute in manchen Kirchen bloß träumen kann. Ein Riesenzulauf aus allen Bevölkerungsschichten. Aber als Jesus zum Tempel kommt, wird er richtig wütend. Der Tempel ist voller Menschen, die kommen, um Gott zu opfern, ihn entweder um Hilfe zu bitten oder ihm zu danken für etwas Gutes. Das ist alles ganz vielversprechend und sieht gut aus. Gottes Haus ist voll, aber mitten in der ganzen Betriebsamkeit und dem großen Zulauf sieht Jesus etwas, was ihn überhaupt nicht cool bleiben lässt. Jesus wird zornig. Überall sind Stände aufgebaut. An einigen Ständen werden Tiere als Opfergaben verkauft. An anderen Ständen konnten die Fremden ihr Geld in die Münzen umtauschen, die zur Entrichtung der Tempelsteuer gültig waren. Es herrschte ein schwunghafter Handel und manche von denen, die an den Ständen standen, verdienten große Summen mit dem, was sie verkauften. Als Jesus das alles sieht, sagt er geradeaus, was er sagt, was er davon hält. Eine Räuberhöhle nennt er den Ort, er jagt die Händler fort. Dann sagt er, der Tempel solle ein Gebetshaus sein. Er solle ein Ort sein, an dem Menschen ihr ganzes Leben in Gottes Hand legen können. Gottes Haus darf nicht dazu missbraucht werden, dass man mit ihm ein gutes Geschäft macht. Niemand soll Geld damit verdienen, dass Menschen einen Ort brauchen, zu dem sie gehen können, um zu Gott zu beten und Gottes Wort zu hören. Liebe Gemeinde, Jesu Kritik am Gottesdienst im Tempel ist Anlass für uns, selbstkritisch zu überlegen, ob es vielleicht in unseren Kirchen, in unserer Kirche etwas gibt, das stört und dem im Weg steht, dass sie als Gebetshaus dient. Und ob es in all unseren religiösen Betrieb vielleicht die Gefahr gibt, dass wir das Wesentliche vergessen. Kirche, auch Kirche als Gebäude, muss ein Ort sein, wo wir Gottes Stimme zu uns sprechen lassen, durch Jesu Wort, auch durch die Sakramente, Taufe und Abendmahl, und wo wir uns selber zu Gott hinwenden im Gebet. Kirche, das Gebäude, aber auch andere kirchliche Orte müssen Orte sein, die wir aufsuchen, um Kraft zu schöpfen für den Alltag. Orte, an denen wir Mut finden, schwere Entscheidungen zu treffen, die wir nur in Gottes Hand legen können. Hierher in die Kirche müssen wir kommen, dürfen wir kommen mit dem, was uns betrübt und was uns schmerzt. Hier dürfen wir aber auch Dank sagen und unsere Freude zum Ausdruck bringen. Diese Orte des Gesprächs mit Gott, wo alles, was uns betrifft, Leid und Freud, Freud und Leid, wir vor Gott bringen können, das ist etwas, was nicht nur die Menschen damals brauchten, wir brauchen es heute, vielleicht mehr denn je. Der Evangelist Lukas berichtet uns, dass das Volk die ganze Zeit bei Jesus war und ihm aufmerksam zuhörte, sodass diejenigen, die ihn umbringen wollten, ihn nicht fangen konnten. Die Menschen haben gespürt, Was Jesus sagt, was Jesus tut, das tut gut. Und deswegen wollen sie hören, was Jesus zu sagen hat, weil sie merken, er spricht von Gottes Liebe zu uns. Liebe Gemeinde, Tränen des Mitleids und vielleicht auch Tränen des Zorns liefen einst über die Wangen Jesu. Und die Tränen des Mitleids und vielleicht auch die Tränen des Zorns. Jesu Tränen waren Zeugnis der Liebe Gottes zu uns Menschen. Am heutigen Israelsonntag sind die Tränen Jesu Anlass für uns, um Frieden für die Stadt Jerusalem mit ihren jüdischen, christlichen und muslimischen Menschen und für das Volk Israel und die Völker des ganzen Nahen Osten zu beten. Am heutigen Israelsonntag sind die Tränen Jesu aber auch Anlass für uns, darüber nachzudenken, was unser christliches Leben ausmacht und ob wir mit unserem Tun und Lassen nicht auch Jesus die Tränen in die Augen treiben würden. Es ist unsere Aufgabe, deren Religion ohne das Judentum nicht denkbar wäre, deren Religionsstifter Jude war, jedem Antisemitismus entgegenzutreten. Ich weiß gar nicht, die jungen Leute, aber vielleicht auch die Älteren, wisst ihr, wo das herkommt, Antisemitismus? Noah, den kennt ihr vielleicht aus dem Kindergottesdienst, Noah mit seiner Arche. Der hatte 3 Söhne, Ham, Japhet und einer hieß Sem. Und das Volk Israel gilt als Nachkomme von Sem. Die Israeliten sind also die Semiten, die von Sem abstammen. Und daher kommt dieser Begriff Antisemitismus. Anti heißt gegen, und wer gegen die Semiten ist, gegen das Volk Israel, das nennt man dann Antisemitismus. Das ist es, was wir unterdrücken müssen, wogegen wir uns wenden müssen. Wenn einem Volk der Respekt, die Achtung anderer abgesprochen wird, wenn es sogar zu Gewalt und Terror einem Volk gegenüber kommt. Wobei natürlich auch andere Völker, auch das Volk der Palästinenser, unter denen es auch Christenmenschen gibt, das Recht haben, in Ruhe im Land zu wohnen. Vor einigen Jahren habe ich mit der Pastorenkonferenz der Reformierten Kirche in Österreich zum einen die reformierte Gemeinde in München besucht und dann sind wir dort auch in die große Synagoge, das jüdische Gebetshaus, gegangen. Und es war erschreckend, dass wir dieses Gotteshaus, dieses Gebetshaus nur unter sehr hohen Sicherheitsvorkehrungen betreten konnten. Ein Gotteshaus, ein Gebetshaus, wie ein Gefängnis gesichert, nur eben so, dass nicht jeder rein kann, anstatt dass jemand raus kann. So etwas treibt einem die Tränen der Trauer in die Augen, dass so etwas in unserem Land notwendig ist, weil es immer wieder die Unverbesserlichen gibt, die immer die Schuld für ihre Lebenssituation bei anderen suchen. Der Israelsonntag ruft uns auf zu einer selbstkritischen Haltung, wo wir vielleicht antisemitisch handeln, wo wir noch verbessern müssen, dass allen Menschen Menschenrechte, Recht und Gerechtigkeit zugutekommen. Zugleich, liebe Gemeinde, dürfen wir aber auch darauf vertrauen, dass Jesus Christus auch uns die Liebe Gottes gebracht hat, und immer wieder neu bringt. Manchmal treibt auch uns das Leben Tränen in die Augen. Tränen der Trauer, Tränen des Zorns, vielleicht auch manchmal Tränen der Freude. Aber wir dürfen immer, wenn uns Tränen in die Augen kommen, gewiss sein, dass Jesus mit uns weint, dass Jesus uns trösten will, weil Gott nicht nur sein Volk Israel, sondern auch uns liebt. Amen. Lasst uns singen das Lied 420, die Strophen 1 bis 5. Abendmahl, wie sie uns der erste Korintherbrief wiedergibt. Der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot, brach es in Stücke und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund, der mit meinem Blut besiegelt wird. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. So oft ihr also von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Amen. Liebe Gemeinde, das Abendmahl wurde von Jesus Christus eingesetzt, als er zusammen mit seinen Freunden das Passamahl feierte. Das Passamahl erinnert an die Befreiung des Volkes Israel aus der Sklaverei in Ägypten. So stehen Passamahl und Abendmahl in enger Verbindung. Das Abendmahl weist uns hin auch auf unsere Verbindung zum Volk Jesu, zum Volk Israel. Wir dürfen uns beim Abendmahl dann auch an unsere Befreiung erinnern. An unsere Befreiung von der Sklaverei der Sünden und gemeinsam mit dem Volk Israel den befreienden Gott feiern. Lasst uns beten. Schöpfer des Lebens, wir loben dich. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Lass dieses Brot für uns zum Brot des Lebens werden. Schöpfer des Lebens, wir loben dich. Du schenkst uns die Frucht des Weinstocks, das Zeichen des Festes. Lass diesen Kelch für uns zum Kelch des Heils werden. Und wie aus den Körnern das Brot aus den Trauben der Saft geworden ist, so mache aus uns eine Gemeinde, ein Zeichen des Friedens für diese Welt. Lass uns den Frieden, den du durch Jesus Christus uns schenkst, in die Welt hinaustragen. Amen. Und nun kommt, denn es ist alles bereit, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Das Brot, das wir brechen, ist die Gemeinschaft des Leibes Christi. Nehmt und esst, spricht unser Herr Jesus Christus, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Das tut, um euch an mich zu erinnern. Der Kelch der Danksagung, mit dem wir Gott danken, ist die Gemeinschaft des Blutes Christi. Nehmt, trinkt alle daraus, gedenkt und glaubt, dass das kostbare Blut unseres Herrn Jesus Christus vergossen wurde zur Vergebung unserer Sünden. Trink vom Kelch des Heils. Nimm und 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 trink vom Kelch des Heils. Lass uns beten. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Lobe den Herrn, meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und alle deine Krankheiten heilt, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretung von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Darum soll mein Mund des Herrn Lob verkündigen, und alle Menschen sollen seinen heiligen Namen immer und ewiglich loben. Amen. Lasst uns miteinander singen das Lied 395, die Strophen 1 bis 2. Lasst uns beten. Guter, ewiger Gott, dein Wort bleibt bestehen. Keine deiner Verheißungen verweht, keines deiner Gebote verliert an Gültigkeit. Und dein Volk bleibt für immer dein Volk, was auch geschieht. Wir danken dir, dass auch wir uns durch Christus deine Kinder und Erben nennen dürfen, für immer bei dir geborgen. Wir bitten dich für unsere jüdischen Geschwister in aller Welt, verstreut in Verfolgung und Hass, vertrieben und immer wieder errettet, stärke sie in ihrem Glauben, führe sie durch die Zeit und bewahre sie, wo heute Antisemitismus laut und gewalttätig wird. Wir bitten dich für unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in Deutschland, unter denen die Angst wiederkehrt, die neuerlich angefeindet und bedroht werden, deren unvergänglich vergangene Schreckensbilder wieder erwachen. Lass sie Schutz finden bei Menschen, die nicht zulassen, dass ein vorsichtiges, langsam gewachsenes Vertrauen wieder zerstört wird. Wir bitten dich für die Menschen in Israel um inneren Frieden in den Konflikten zwischen Juden unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlicher politischer und religiöser Einstellung, um Frieden mit den Palästinensern, um Frieden mit den Nachbarstaaten. Wir bitten dich für uns selbst, um Feingefühl in unseren Gemeinden, für die Tiefe unserer Geschichte, die weiter reicht als die Grenzen unseres christlichen Selbstverständnisses. Wir bitten dich um Vertrauen in dich, ewiger Gott, in deine unerschütterlichen Zusagen an uns Menschen seit Jahrtausenden. Ewiger guter Gott, dein Wort bleibt bestehen. Keine deiner Verheißungen verweht im Wind der Zeit. Wir bitten dich, nimm uns die Angst vor der Zukunft, vor Ungewissheit und Konflikten, vor Veränderungen und veränderten Lebensverhältnissen. Denn wir gehen alle an deiner Hand. Wir gehen mit allen, die dein Angesicht suchen, an deiner väterlichen Hand. Lasst uns gemeinsam beten mit den Worten, die uns unser Jesus Christus gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nach der Rundgangkollekte wollen wir dann als Schlusslied das Lied 321, die Strophen 1 bis 3 singen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.